Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 30. April 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft und Ministerium für Energie und Mineralvorkommen unterzeichneten Vertrag gegenseitiges Verständnisses. Indonesien und Papua-Neuguinea stärken Marktzugang. ITB und Tsinghua University werden einen Technologiepark auf der Südkruteninsel realisieren. Indonesien ist Gastgeberland der 13. CCFC-Sitzung. Indonesien erweitert den Markt der Halal-Industrie in Russland. BNPB guet einen Hilfsfonds für Bewältigung von Flut und Erdrutsch in Bengkulu. Und nun zu den Einzelheiten. Und der Minister für Energie und Mineralvorkommen Ignatius Jonan unterzeichneten gestern den 29. April in Jakarta den Vertrag gegenseitigen Verständnisses über die Koordination und Zusammenarbeit im Rahmen der Förderung für die Erledigung der Aufgabe und Funktion der Energie und Mineralien, Umwelt und Forstwirtschaft. Bei der Pressekonferenz benannt die Ministerin die Punkte, die als Zusammenarbeitsfokus im Vertrag sind.
Kementerian LHK dan Kementerian EDF melakukan penandatanganan kerjasama. Ada beberapa poin yang...
Das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen und das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft unterzeichneten einen Zusammenarbeitsvertrag. Es gibt einige Punkte in diesem Vertrag. Erstens ist die Umsetzung der Waldregeneration und der Rehabilitation des Einzugsgebietes des Flusses durch Inhaber der Genehmigung für die Nutzung des Waldgebietes. Zweitens ist die Kontrolle für die Genehmigungen dafür in Waldgebieten. Danach folgt die Synchronisierung der Nutzung der Waldfläche für Energie und Bergbauaktivitäten. Es gibt in Naturschutzgebieten nicht weniger als 20 Gigawatt der geothermalen Quellen. Wir haben also vor 3 Jahren 2 Schutzgebiete vereinbart, um die geothermale Energie zu fördern. Man stellt immer die Umwelterhaltung in den Vordergrund. Die Ministerin Siti Nurbaya erklärte weiter, anlässlich der Bewältigung des Klimawandels und der Implementierung des nationalen festgelegten Beitrages NDC und der Energie habe die indonesische Regierung die Emission in Höhe von 29% mit eigenen Bemühungen und 41% durch internationale Hilfe reduziert. Das indonesische Landwirtschaftsministerium veranstaltete über die landwirtschaftliche Quarantänebehörde und die nationale Quarantäne- und Kontrollbehörde für Landwirtschaft Papua-Neuguinea das Treffen zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Verbreitung des Marktzugangs. der Leiter der landwirtschaftlichen Quarantänebehörde Indonesien, Ali Jamil, sagte gestern den 29. April in Badung, Bali, dass dieses Treffen die Umsetzung des Vertrages über die Gesundheit der Tiere, Pflanzen und der Nahrungsmittelsicherheit im letzten Jahr sei. Laut ihm sei dieses erste Treffen der wichtige Momentum, da es der Teil der Konsistenz beider Länder sei, um die Zusammenarbeit in der Förderung der Kapazität des Exportes landwirtschaftlicher Erzeugnisse Indonesiens nach Papua-Neuguinea zu stärken. Das Bandung Technology Institute ITB, wie zusammen mit der Tsinghua University Chinas in Kucha einen Technologiepark auf der Südkröteninsel Bali realisieren, nachdem die beiden Universitäten am Wochenende in Peking einen Kooperationsvertrag unterzeichnet haben. Der indonesische Minister für Forschung, Technologie und Hochschulbildung, Muhammad Nasir, geht davon aus, dass der Bau des Technologieparks in den kommenden 2 Jahren fertiggestellt sein werde. Die Firma PT Kura Kura Bali ist in dieser Zusammenarbeit als Verwalter der Insel, der administrativ im Badung Bezirk liegt, mit einbezogen. Der Minister Muhammad Nasir sagte in Peking der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass das ITB später ein Gaskabel für seinen Partner in Indonesien werden solle. Die Tsinghua University als bester Campus in China wird nach Partner im Ausland suchen. Indonesien ist vom 29. April bis zum 3. Mai das Gastgeberland der 13. Sitzung des Codec-Komitees für Kontaminanten in Lebensmitteln CCCF, die in Yogyakarta stattfindet. Der Leiter der Medikamente- und Nahrungsmittelkontrollbehörde BPOM, Penny Kalukito, sagte gestern den 29. April, dass diese Sitzung in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO und dem niederländischen Ministerium für Landwirtschaft, Natur- und Lebensmittelqualität veranstaltet werde. Dabei erörten die Teilnehmer der Sitzung den Standardgrenzwert für den Gehalt mehrerer Verbindungen in Lebensmittelprodukten, einschließlich des Grenzwertes für Cadmium CD in Schokolade und deren Nebenprodukten, Mycotoxine in Gewürzen, Methyquecksilber in Fischen, Aflatoxine in Getreide und Nüssen, Blausäure in Kassaven und in deren Nebenprodukten. An dieser Sitzung nehmen 250 Delegierten aus 60 CCCF-Mitgliedsländern teil. Indonesien hat zum ersten Mal am Kazan-Gipfel 2019 teilgenommen. Das Gipfel fand vom 24. bis zum 26. April in Kazan, der Hauptstadt der Republik Tatarstan, der Russischen Föderation, statt. Die Teilnahme Indonesien diente dazu, den Markt der Halal-Produkte Indonesien, dem Staat, in dem 25% der russischen Bevölkerung Muslime sind, auszudehnen. Die Sekretärin für Sozial- und Kulturbereich in der indonesischen Botschaft in Moskau, Enja Diana, sagte am Sonntag der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass Indonesien seinen Enthusiasmus gezeigt habe, den russischen Markt zu betreten. Dazu haben 7 indonesische Unternehmen den indonesischen Pavillon bei dem Kazan-Gipfel wiederbelebt. Die 7 indonesischen Unternehmen beschäftigen sich mit Lebensmitteln, Kosmetika und muslimischer Mode. Die Nationalbehörde für Katastrophenmilderung BNPB hat einen Hilfsinfo von 2,25 Milliarden Rupiah oder etwa 169.000 US-Dollar gewährt, um die Überschwemmung und Erdrutsch in der Provinz Bengkulu zu bewältigen. Die sagte der Leiter des Zentrums für Daten, Information und Öffentlichkeitsarbeit der nationalen Behörde der Katastrophenmilderung BNPB Sutopo Purwonugroho, den indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Montag in Jakarta. Im zufolge werde diese Hilfungs der regionalen Behörde der Katastrophenmilderung BPBD für Bezirke und Städte in Bengkulu aufgrund der Schäden verteilt. Teilte mit, dass die Milderung der Flut und Erdrutsch die 9 Bezirke in Bengkulu betroffen wurden, weiter durchgeführt werde. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.102,19 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.267,81 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.189 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Flut in Bengkulu und Umweltmanagement, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, am Freitagmorgen, den 26. April, suchte der Regenguss 9 Bezirke und Städte in der Provinz Bengkulu heim. Die regionale Behörde der Katastrophenmilderung BPBD von Bengkulu hat berichtet, dass bis Montag, den 29. April 2019, um 8:30 Uhr westindonesischer Zeit, bei diesen Naturkatastrophen 29 Personen ums Leben gekommen seien, 2 Personen schwer verletzt wurden und 13 Personen vermisst waren. Etwa 12.000 Menschen leben nun in Flüchtlingslagern und etwa 13.000 Menschen wurden von der Naturkatastrophe heimgesucht. Etwa 184 Häuser und 7 Schulen sowie 40 Infrastruktureinrichtungen sind beschädigt. Um den Betrieb des Notstandes zu unterstützen, hat der Leiter der Nationalen Behörde der Katastrophenmilderung BNPB Doni Monardo dem Gouverneur der Bengkulu Provinz einen Hilfsfonds in Höhe von 2,25 Milliarden Rupiah den Bezirken je nach Schadenhöhe zur Verteilung gewährt. Umweltaktivisten bemängelten daraufhin die Existenz von 8 Kohlebergbaugesellschaften und einer Ölplantage, die sich in den Gebieten des Schutzwaldes Hutanlindung Bukit Daun befinden. Dort ist ein Wassereinzugsgebiet des Bengkulu-Flusses. Wegen des Regengusses ereigneten sie die Überschwemmungen in den Regionen von Zentral Bengkulu und Bengkulu-Stadt. Der Direktor der Umweltorganisation Kanopi Bengkulu, Ali Akbar, sagte in Bengkulu, dass alle Gebiete in Bengkulu ihre ökologische Funktion verloren hätten, sodass die Katastrophe in dieser Region passiert könnte. Der Leiter der BNPB, Doni Monardo, hat diese Situation erkannt. Bei der Gewährung des Hilfsfonds sagte er, dass neben dem Naturfaktor, und zwar der Intensität des starken Regens, der anthropogene Faktor, bei dem es sich um menschliche Hände handele, dominanter in der Ursache der hydrometeorologischen Katastrophen sei. Doni fügte hinzu, dass die Entwaldung, Wald- und Umweltschäden, die Reduzierung der Wassereinzugsgebiete, kritisches Land, hohe Verwundbarkeit, räumliche Planung ohne Beachtung der katastrophengefährdeten Karten verursachten, dass diese Gebiete sehr anfällig für Überschwemmungen seien. Eingriffe des Menschen haben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Es ist die fassende Zeit, dass die regionalen Leiter das Bewusstsein haben sollten, dass der Infrastrukturaufbau, der willkürlich und ohne ökologischen Denken durchgeführt werde, beendet werden müsse. Die Lizenzen für die Industrie mussten auch überprüft werden. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, Wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 30. April. Wir beginnen mit dem 30. April 1945, an dem Adolf Hitler verstarb. Adolf Hitler war ein deutscher Politiker und Vorsitzender der NSDAP und wurde in Österreich geboren. Von 1933 bis 1945 war er als der deutsche Kanzler tätig. Hitler wurde zu einer führenden Persönlichkeit in Nazi-Deutschland, im Zweiten Weltkrieg in Europa und führend im Holocaust. Die nationalsozialistisch und rassistisch motivierte Politik von Hitler im Zweiten Weltkrieg verursachte den Tod von etwa 50 Millionen Menschen. 6 Millionen davon waren Juden. Am 30. April 1945 begangen Hitler und seine Frau Eva Braun nach einer erbitterten Schlacht und einer Niederlage der Deutschen gegen die sowjetischen Truppen Selbstmord. Braun biss in eine sie ankalte Kapsel und Hitler erschoss sie. Wir kommen nun zum 30. April 1948, der Deklaration der Organisation der amerikanischen Länder in Bogota. 21 amerikanische Länder unterzeichneten am 30. April 1948 in Bogota den Vertrag zur Gründung der Organisation der amerikanischen Länder. Deren Gründung diente dazu, die Demokratie und die Menschenrechte sowie die Instabilität der Lage durch den Handel und die Wirtschaft zu schützen. Außerdem sollte dieses Abkommen dazu dienen, den Einfluss des sich entwickelnden Kommunismus wie in Kuba zu verhindern. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 30. April 1930, an dem die niederländische Königin Juliana ihre Tochter Beatrix den Thron des Königreiches übergab. Juliana Luise Marie Wilhelmina van Orange-Nassau, die am 30. April 1909 in Den Haag geboren wurde, war vom 6. September 1948 bis zum 30. April 1980 die niederländische Königin. Sie übergab an ihrem 31. Geburtstag ihrer ältesten Tochter Beatrix den Thron. Königin Juliana besuchte im Jahre 1972 Indonesien. Obwohl sie sich seit 1980 aus der Politik zurückzog, war sie bis 1995 im sozialen Bereich aktiv. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh. Yang kan ku selamanya, selamanya.
Das war das Lied mit dem Titel Selamanya Indonesia auf Deutsch für immer Indonesien, das von 21st Night gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, unser Indonesien hat heute Indonesien unterstützt palästinensische Flüchtlinge in Jordanien. Zum Thema. Die indonesische Regierung hat über die Amil Zakat Nationalbehörde Basnas am 21. April 2019 die humanitäre Hilfe in Form einer aufgegebenen Augenklinik und einer Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren-, Heilkunde an die jordanische medizinische Hilfe für die palästinensische Klinik in palästinensischen Flüchtlingslagern in Talbiyah, Jordanien, geleistet. Die Hilfe ist ein Teil der Zusammenarbeit zwischen Basnas und der Jordan Hashemite Charity Organization, JHCO. Lautermeldung von kemlu.co.id bestätigte der jordanische Prinz Hassan bin Talal, dass die Präsenz von Basnas im Flüchtlingslager der humanitären Hilfe dem hohen Gefühl der indonesischen Solidarität mit dem palästinensischen Volk und den engen Beziehungen zum Königreich Jordanien diente. Prinz Hassan bin Talal teilte dies in Anwesenheit von eingeladenen Gästen, bestehend aus Philanthropen, Spendern, JHCO, palästinensischen Flüchtlingsgemeinden und geladenen Gästen, insgesamt rund 100 Personen mit. Prinz Hassan hofft, dass diese Zusammenarbeit fortgesetzt und weiterentwickelt wird, damit der Segen von allen Menschen wahrgenommen werden kann. Der indonesische Botschafter in Jordanien, Andi Rahmianto, sagte, dass diese humanitäre Hilfe für palästinensische Flüchtlinge ein wesentlicher Bestandteil der Unterstützung Indonesiens für den palästinensischen Unabhängigkeitskampf sei. Botschafter Andi äußerte insbesondere seine große Wertschätzung für die Reaktion der jordanischen Regierung auf Initiativen von nichtstaatlichen Institutionen, die sich mit bedürftigen Flüchtlingen austauschen wollten. Die indonesische Botschaft in Amman würdigte auch die direkte Rolle von Basnas bei der Zusammenarbeit zwischen JHCO bei der Unterstützung der von Präsident Joko Widodo initiierten Aktivitäten der humanitären Diplomatie als eine Form der Umsetzung der indonesischen Außenpolitik. Diese Form der Zusammenarbeit zwischen Basnas und JHCO kann zumindest als Modell für andere Länder zur Entlastung palästinensischer Flüchtlinge dienen. Der Kommissar von Basnas, Irshadul Halim, betonte, dass die Besorgnis der Menschen in Indonesien für das palästinensische Volk sehr groß ist. So erleichtert Basnas den Indonesiern, die ihre humanitäre Hilfe an palästinensische Flüchtlinge in Jordanien verteilen möchten. In dieser ersten Phase priorisiert die Zusammenarbeit zwischen Basnas und JHCO den Gesundheitssektor durch den Bau von Kliniken und die Beschaffung von Medikamenten, die über 3 Kliniken verteilt werden, die von Medical Aid for the Palästinensische Klinik Jordan in Gaza, Hattien und Talbiah verwaltet werden. Das war unser Indonesien.
Yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan selamat jalan gegar. Cita-cita, jangan kau ragu untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan.
Cita-cita, cita-cita, cita-cita. kita berdua. Kita berdua.
Das war das Lied mit dem Titel Selamat Jalan Kekasih auf Deutsch Gute Reise Liebling, das von der Massiv und Maisura gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, das 20. Jubiläum der Depokstadt in West Java am 27. April 2019 zu feiern, hat die Stadtverwaltung von Depok einige interessante Aktivitäten geplant. Eine davon ist die kulinarische Party Depoks. Diese Party fand am 27. April 2019 vor dem Rathaus von Depok statt. Die Depok-Bewohner, die eine Ausweiskarte haben, konnten kostenlos verschiedene Speisen dort genießen. Sie konnten dorthin kommen und ihre Ausweiskarte zeigen, um die kostenlosen Gerichte zu sich zu nehmen. In dieser kulinarischen Party wurden etwa 10.000 Portionen der Spezialitäten aus Depok angeboten. Es gab dort Soto Depok, eine typische Suppe aus Depok, Baso Gundul, Dasin Fleischknödel, Toge Goreng, gebratene Sojaprosen, Asinan Betawi, ein salziges Gemüse mit Erdnusssoße, Cendol, ein Getränk aus Reismehl und Palmzucker, Bir Petok, das traditionelle Getränk aus Gewürz, der Rangi Kuchen, Dodol Depok, eine Süßigkeit aus Reismehl, Kerak Telor, ein Omelett mit Klepp Reis und Somai, ein gedämpfter Fischteig. Liebe Zuhörer, innerhalb der verschiedenen lokalen Speisen in der kulinarischen Party von Depok gab es einen typischen Kuchen der in Depok lebenden Betawi Gesellschaft. Der Kuchen heißt Rangi. Der Rangi-Kuchen oder Rangi-Sago wird aus Sagomel, das mit Kokosnuss raspel und Salz gemischt wird, gekocht. Dieser Teig wird dann in eine Aluminiumform gegeben. Diese hat die Form eines Halbmondes und muss zuvor erhitzt werden. Wenn der Teig in die Formlinie gelegt wird, drückt der Koch die Oberfläche des Teigs, sodass der Kuchen flacher wird. Normalerweise wird der Rangi-Kuchen gemeinsam mit dicker Soße aus braunem Zucker und Sagomel serviert. Die braune Zuckersoße wird zwischen während des Backvorgangs auf den Teig geschmiert und dann wird der Kuchen mit bis zur Trockenheit gebacken. Liebe Zuhörer, eine Mischung aus wohlschmeckenden Mehlteig und süßer Soße vergrößert den Genuss dieses besonderen Kuchens. Da der Rangi-Kuchen süß schmeckt, wird er normalerweise mit einer Tasse Kaffee oder Tee ohne Zucker serviert. Die Kombination von Kaffee oder Tee neutralisiert die Süße des Kuchens. Dieser Kuchen ist nicht nur lecker, sondern auch hat ein typisches Aroma, da er traditionell noch gekocht wird. Beim Kochprozess verwendet man noch Brennholz, sodass ein charakteristisches duftendes Aroma für den Rangi-Kuchen entsteht. Für eine Portion des Rangi-Kuchens müssen Sie nur ca. 8.000 bis 10.000 Rupiah bezahlen. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien mit dem Thema Rangi Kuchen von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Das war das Lied mit dem Titel Baby, das von Visi und Isa gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen eine griechische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen präsentieren. Und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst geben wir Ihnen ein Gespräch in Indonesisch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht mit dem Titel Pintu keluar oder auf Deutsch der Ausgang. Das Gespräch ist zwischen Tony und einem Beamter. Bitte hören Sie das Gespräch gut zu.
Bagaimana cara ke halte Trans Jogja?
Oh, Anda dapat naik beca.
Di mana pangkalan beca?
di dekat pintu keluar.
Nachdem wir das Gespräch in Indonesisch gehört haben, stellen wir Ihnen jetzt die indonesischen Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts Pintu Keluar oder auf Deutsch Der Ausgang zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Bagaimana cara ke halte Trans Jogja? Bagaimana cara ke halte Trans Jogja? Auf Deutsch: Wie kann ich die Bushaltestelle Trans Jogja erreichen? Anda dapat naik beca. Anda dapat naik beca. Auf Deutsch: Sie können mit der Rikscha fahren. Di mana pangkalan beca? Di mana pangkalan beca? Auf Deutsch: Wo liegt der Rikscha-Stand? Di dekat pintu keluar. Di dekat pintu keluar. Auf Deutsch: In der Nähe des Ausgangs. Bandara oder Bandar Udara. Bandara oder Bandar Udara. Auf Deutsch: Der Flughafen. Naik kereta api. Naik kereta api. Auf Deutsch: Mit dem Zug fahren. Stasiun kereta. Stasiun kereta. Auf Deutsch: Der Bahnhof. Di seberang jalan. Di seberang jalan. Auf Deutsch: Auf der anderen Straßenseite. Ojek. Ojek. Auf Deutsch: Das mit Motorrad. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir nach einer Lage fragen, sagen wir dann in Indonesisch: Bagaimana cara ke pung-pung-pung? Bagaimana cara ke pung-pung-pung? Oder auf Deutsch: Wie kann ich nach pung-pung-pung fahren? Wie kann ich nach pung-pung-pung fahren? Danach nennen Sie dann den Ort, wo Sie gehen möchten. Zum Beispiel: Wenn Sie zum Terminal gehen möchten, sagen Sie dann in Indonesisch: Bagaimana cara ke terminal? Bagaimana cara ke terminal? Oder auf Deutsch: Wie kann ich zum Terminal gehen? Die Antwort für diese Frage ist: Anda dapat naik beca. Anda dapat naik beca. Oder auf Deutsch: Sie können mit einer Rikscha dort fahren. Oder: Dengan kereta. Dengan kereta. Auf Deutsch: Mit dem Zug. Wenn Sie die Lage von dem Rikscha stand, Taxi stand oder mit Motorrad stand wissen möchten, sagen Sie dann in Indonesisch: Di mana pangkalan beca? Di mana pangkalan beca? Oder auf Deutsch: Wo liegt die Lage des Rikscha-Stands? Oder: Di mana pangkalan ojek? Di mana pangkalan ojek? Auf Deutsch: Wo liegt der Mietmotorradstand? Hier sind einige Beispiele. Bagaimana cara ke bandara? Bagaimana cara ke bandara? Auf Deutsch, wie kann ich zum Flughafen fahren? Anda dapat naik kereta. Anda dapat naik kereta. Auf Deutsch, Sie können mit dem Zug dort fahren. Di mana stasiun kereta? Di mana stasiun kereta? Auf Deutsch, Wo liegt der Bahnhof? Di seberang jalan. Di seberang jalan. Auf Deutsch, Auf der anderen Straßenseite. Bevor wir den heutigen Indonesisch Unterricht beenden, wiederholen wir noch einmal das Gespräch in Indonesisch zwischen Toni und einem Beamter, damit Sie den heutigen Indonesisch Unterricht besser und klarer verstehen können. Bitte hören Sie gut zu.
Bagaimana cara ke halte Trans Jogja?
Oh, Anda dapat naik beca.
Di mana pangkalan beca?
Di dekat pintu keluar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiges Lass uns Indonesisch sprechen Programm. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Ceritamu padaku. lagi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya. Aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Das war das Lied mit dem Titel Sesuatu di Jogja, auf Deutsch etwas in Yogyakarta, das von Aditya Sofyan gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen ein malisches Lied mit dem Titel Sri Mersing. Das Lied, das von Iyad Bustami gesungen wird, erzählt über Lebensratschläge. Obwohl wir ein schlechtes Schicksal haben, leben wir aber im sicheren und wohlhabenden Stadt. Das Lied Sri Mersing besteht aus den Ratschlaggedicht mit den zwei Versen. Es wird von dem malischen Orchester begleitet. Dieses Orchester besteht aus Akkordeon, Gitarre, Geige und Gambus oder sechsseitige Laute. Der Rhythmus der Gambuslieder wird vom nachostlichen Rhythmus beeinflusst. Das Lied Sri Mersing steht im Album Pop Melayu von Iyad Bustami. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Sri Mersing von Iyad Bustami. Gute Unterhaltung.
Terhempas ke batu.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.